Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Und wir gehen gleich all in, habe ich jetzt nämlich in einem anderen Podcast gelernt, dass man das einfach so machen kann. Und dann sage ich einfach mal, hallo Eva.
Hi.
Eva, du bist Modedesignerin und hast an der Burg studiert, richtig?
Ganz genau.
Und jetzt musst du einfach ein bisschen mehr von dir erzählen.
Okay, also ja, ich habe hier an der Burg Giebichenstein Modedesign studiert, wurde 2008 diplomatisch entlassen.
Diplomandisch.
Diplomandisch natürlich eher, genau. Habe dann ein Modelabel gegründet, Hovitz Weißbach, mit Schwerpunkt auf lokaler Produktion tatsächlich schon damals. Wir haben 7 Kollektionen gemacht, nennen das unser kleines Planetensystem, fehlen noch 2. 7 Planeten sozusagen
gestaltet. Zählt Jupiter mit rein? Pluto?
Nee.
Okay.
Dann müssten es aber nur noch einer mehr sein, ne? Dann sind es ja nur 8. Mein Vater.
Ich wollte dich nur retten.
Nee, alles klar. Genau, und haben dann innerhalb dieses Modeschaffens und Schöpfens gemerkt, dass wir die Modebranche gar nicht so toll finden, wie wir im Autorendesignstudium gelernt haben. Im Autorinnen-Design-Studium. Und dann haben wir angefangen, Lehre zu machen. Und dann wurden wir zu Aktivistinnen. Und jetzt mache ich immer noch Lehre und bin Modeaktivistin oder vielleicht Textilaktivistin.
Aus der Perspektive von jemandem, der sich mit Mode nicht so auskennt. Ich habe natürlich so ein oberflächliches Unbehagen mit der Mode. Ich glaube, weiß, was du meinst, aber was hat euch denn so abgefuckt, dass ihr gesagt habt, oh nee, jetzt haben wir Modedesign studiert und jetzt gefällt uns das eigentlich gar nicht, was wir hier gemacht haben?
Das Absurde ist, dass ich sagen kann, dass es mich, dass es so eine krasse Hassliebe ist. Also es fuckt mich ab und gleichzeitig liebe ich es total. Also ich stehe total auf diese Veränderungen, liebe dieses ständige Neue, stehe auch auf Abgrenzungen. Ich mag diese ganze Theorie dahinter, dieses Gruppengefüge und dann aber auch wieder da raustreten und so. Also die ganze Theorie finde ich super und ich finde auch die Ästhetik total spannend, die immer wieder entsteht und nimmt ja auch immer wieder auch mal interessante Wege, aber das Problem ist halt, dass es Mode ist und Mode vergeht und Trend vor allen Dingen vergeht und es wird halt alles infiltriert, genau, wird alles gefressen und ja, das ist äußerst störend irgendwann, also das nervt einfach Hölle, wenn man eine Haltung hat und die Haltung zum Trend wird und man aber die Haltung halten will. Und
was meinst du damit, wenn man eine Haltung hat und die Haltung zum Trend wird?
Na, wenn man mit Haltung Design macht in der Mode sozusagen und dann aber so viel schnelle Wechsel wiederkommen, dass die Haltung einfach aus der Mode kommt. Das ist sehr, sehr anstrengend, finde ich. Und trotzdem macht es total Spaß. Aber es ist ein wahnsinnig schnelles Feld. Und ja, ich habe ja schon mein Diplom zu Hartmut Rosa und sozialen Beschleunigungsprozessen gemacht damals. Und ja, das dreht sich immer krasser und immer schneller. Und es ist super anstrengend. Und deswegen vielleicht sogar fast schon vernichtend schnell, auch für die Köpfe derer, die es gestalten, und die vergessen dann die Wertschätzung für diejenigen, wo sie sich bedienen und so. Also das ist das, was mich daran so stört.
Ich hätte jetzt gedacht, als du das gesagt hast, dass es dir vor allen Dingen um so eine, dass es eine Ressourcenfrage ist, also eine materielle Ressourcenfrage, aber das scheint ja schon noch eine kreative, geistige Ressourcenfrage zu sein, von der du gerade sprichst. Also dass es dir nicht um die Menge an Baumwolle und Wasser, die verbraucht wird, sondern eher um, ey, wow, das frisst mich einfach auf, weil das System der Innovation immer so viel von dir verlangt.
Ja, das ist das Zweischneidige. Ich glaube nicht, dass Fast Fashion wirklich Modedesign ist. Nicht so, so würde ich das nicht definieren. Dann würde ich noch viele andere Kritikpunkte natürlich haben. Aber in der tatsächlichen, dort, wo die Trends sozusagen entschieden werden, gemacht werden, dort, wo die Leute wirklich an seismografischen neuen Bauen, da sind die Ressourcen ja total eng bemessen und werden ganz genau gewählt. Und da wird auch mit Fischleder gearbeitet oder mit Kudung, Viskose oder Stella McCartney arbeitet hardcore mit nachhaltigen oder versucht hardcore mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten. Also dort sehe ich also in dieser Einzelmodellgestaltung eigentlich gar nicht das Problem, weil das ist im Prinzip eine hohe Kunst, die wie Kunstwerke als Prototypisierung verstanden werden kann.
Das ist Haute Couture.
Genau. Mhm. Und auf dem Level läuft ja auch läuft auf einer gewissen Schiene auch Prêt-à-porter, also Ready-to-Wear. Mhm. Und wenn man das sieht, da findet auch viel Unbill statt und viel Abgrund, aber da kann auch wird auch nachhaltig gearbeitet natürlich. Mhm. Noch ganz anders als natürlich in den Fast-Fashion-Geschichten. Das ist ein völlig anderer Beritt.
Fast-Fashion, das ist dann so Zalando, Zara,
genau.
H&M.
ASOS, Shein. Genau, Bergschar, diese ganzen Labels, die sind ja keine Labels. Also das ist ja...
Erzähl mal ein bisschen. Also was ist das, was... Also, ja,
großes me, Feld. Jetzt hast ist ein Riesenfeld, ja. Hab ich mich reingearbeitet. Naja, das sind ja sozusagen Ultra-Fast-Fashion-Marken, kann man eigentlich fast sagen. Und da geht es eigentlich nur um die Hardcore-Drops. Schnell, so schnell wie möglich. Und das geht fast in 3 Tagen. Zara hat komplette Strukturen, Dinge ganz, ganz wahnsinnig schnell zu entwickeln und auch zu droppen. Und zu verkaufen und in die Läden zu bringen, das läuft bei Shein auch so. Und das ist im Prinzip schnelles Polyester-Schläuche herstellen in unterschiedlichen Designs und mal mit Spaghetti-Trägern und mit V-Ausschnitt. Und wenn das wieder vorbei ist, dann ist es halt ein, was weiß ich, ein Tube-Dress. Und also das sind wirklich die schnellen Ebenen, wo eben dann die Teile auch 5 Euro kosten höchstens. Und dann ist der Drops gelutscht. So.
Dann ist der Drop gelutscht.
Genau, also das ist eine andere Welt. Also das ist die Welt, gegen die wir als ModedesignerInnen überhaupt nicht kämpfen können oder als DesignerInnen auch überhaupt nicht antreten können. Das ist richtig David gegen Goliath. Also das ist eine andere Nummer
in der Mode. Weil das einfach zu große Unternehmen sind mit einer unglaublichen Marktmacht und man als das, aber was macht denn dann, da vielleicht bist du ja die falsche Person zu fragen, aber es sind ja auch Modedesignerinnen, die dort arbeiten.
Zum Teil und zum Teil, glaube ich, sind das eher so Produktionsbetreuerinnen. Mhm. Ne? Also zum Teil sind das einfach nur, das kann man ja auch alles per digitaler Schnittgestaltung und Entwurf ganz, ganz schnell umsetzen. Ne? Also das ist, will eine Jeans, die soll so aussehen, da brauche ich eigentlich keine Designer mehr, ne? Oder Designerinnen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was ich mit Modedesign meine.
Ja, ich hatte letztens eigentlich ziemlich genau dort, wo du sitzt, mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt, es gibt Creative Buying. Das sind so Leute, die durch beispielsweise in Asien ist eine Fabrik und die produzieren jetzt für einen großen Brand, der sehr teuer ist, eine bestimmte Art von Kapuzenjacke. Und wenn die Kollektion durch ist, kann man da durchlaufen. Ja, ich will das genau so, aber verändere mal noch das. Und dann wird das in die Hauskollektion sozusagen eingegliedert. Aber das ist nicht mehr entwerfen. Es wird nur noch kreativ eingekauft an Produktionsstandorten, die schon einen laufenden Prozess an der Stelle haben.
Na, das glaube ich total gern. Also genauso denke ich, ist das. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Alternative für eine Paillette finden will und die entwickeln möchte und das dann irgendwie zu einem Couture-Dress von Lesage oder so entwickeln kann. Oder dass ich irgendwie ein fantastisches Metallgarn, ultra durable verstricke und damit irgendwie das ewige Kleid schaffe. Oder dass ich, was weiß ich, aus Wurzeln Kleider wachsen lasse oder mit Solaroberfläche drucke und damit meine eigene Energie. Nee, das hat damit ja nichts zu tun. Sondern es sind einfach nur die schnellen Jersey-Würste, nenne ich das. Die Überzüge, die hergestellt werden. Ne?
Ja. Ich kriege ja dann übrigens immer sehr schlechtes Gewissen. Also als wir uns schon mal getroffen haben und ich dann eben auch angefangen habe, da das so ein bisschen zu sehen und dass man ja eben Sachen lokal produzieren kann. Und dann merke ich mir so, oh Gott, ich habe aber auch sowas an. Ne, eine Jeans oder einen Kapuzenpullover, der keine Ahnung, wo der her ist. Wie machst du das? Kannst du das Leuten verzeihen oder hast du da auch einen bestimmten, also ich meine, du achtest ja sehr drauf, was du trägst und auch wie ihr selber Sachen produziert, aber kannst du da so?
Na klar, also das ist ja genau das, warum es Lokaltextil gibt, dass es kein Shaming ist, sondern dass es darum und kein Blaming, sondern dass es wirklich um begeisterndes Erkennen geht, so, ne? Und auch ich habe sicherlich auch H&M-Teile im Schrank, die ich vor 16 Jahren gekauft habe und die immer noch gut sind und die ich anziehen will. Also das ist, finde ich, Es geht darum, wie ich mit den Dingen umgehe, ob ich sie repariere, ob ich sie achte, ob ich sie wertschätze. Und letztens hat unsere Kinderbuchautorin, mit der wir gerade an einem Kinderbuch arbeiten, über Kleidung erzählt, dass sie gelesen hat, dass wenn man es 21 Mal trägt, dann hat sich das rentiert, dann ist das schon eine Wertschätzung, die das Teil erfährt. Und wenn das ein Fast-Fashion-Teil erfährt, dann ist das sehr viel. Mhm. Weil viele der Teile fliegen ja mit 0,0% getragen sein aus dem Schrank oder nach einem Mal schon.
Okay, das ist...
Und ich glaube, das ist ein Umgang mit den Dingen. Ne? Wenn ich es nicht leisten kann, den Pullover lokal für 250 Euro zu kaufen und deswegen den für 120 oder 80 oder vielleicht nur 40 kaufe und den aber dann... was weiß ich, 120 Mal anziehe, vorsichtig wasche und immer wieder feiere, dann ist das ja in Ordnung.
Oder den nicht vorsichtig wasche und dann damit gut leben kann, wenn der ein bisschen runtergerockt ist.
Genau.
Okay.
Also ich finde dieses Anklagen und irgendwie sich schlecht fühlen, das hat überhaupt nicht da zu suchen. Okay. Also das bringt uns überhaupt nicht weiter.
Aber Lokaltextil hast du gerade angesprochen. Mhm. Muss ich mal kurz so eine moderatorige Überleitung machen. Erzähl mal ein bisschen was zu Lokaltextil, was auch ja mit der neben deiner Burgherkunft ja auch ein Grund ist, mit dir hier zu sprechen. Erzähl mal was über Lokaltextil. Mhm. Ein Netzwerk für lokale Textilproduktion.
Genau, das ist ein sehr eine kurze Beschreibung. Eigentlich ist das ganz schön viel so. Also wir machen ziemlich viel gleichzeitig. Wir machen ganz viel ästhetische Forschung, also zum Thema tatsächlich lokale Ressourcen, Local Sourcing kann man sagen. Wir bauen selber Faserpflanzen und Farbpflanzen an, um einfach zu wissen, wovon wir sprechen. Sprechen aber auch mit WissenschaftlerInnen über Alternativen. Wir gehen in die Betriebe, die produzieren noch in Sachsen. Es ist gerade Alarm, Alarm. Sieht gerade ganz schlecht aus für die Branche. Großes Firmensterben jetzt nach Corona und natürlich mit der Ressourcensituation, die wir gerade in diesen Zeiten erleben müssen. Also alle schön schnell ins Erzgebirge und ins Vogtland und in die Lausitz zum Produzieren, sonst gibt es das alles bald nicht mehr. Mhm. Genau, wir achten darauf, wo NachfolgerInnen gesucht werden, schauen, wo Maschinen verteilt werden können an vielleicht DesignerInnen oder Hochschulen oder wo junge Menschen gesucht werden, die produzieren, mitproduzieren könnten. Wir haben ein Museum, was mit ganz vielen Handwebstühlen vollsteht, wo DesignerInnen gesucht werden, die eigentlich dort ihre Existenz neu aufbauen könnten. Und Lokaltextil ist eine Initiative, die sich holistisch mit dem Thema Textil beschäftigt, eigentlich als Vehikel zur Sensibilisierung zu nachhaltigen Themen. Mhm. Genau.
Und so, wie du das gerade beschreibst, seid ihr eine Gruppe von 35 Leuten in so einem schönen großen Gebäude, wo ihr alle die Projekte macht?
Nee, wir sind tatsächlich nur im Kern 3,5 Leute, würde ich sagen. Ein Produzent oder Fertiger, das ist mein Kollege Frieder Weißbach, der auch Modedesign hier studiert hat. Und jetzt einen 20-Mann starken Produktionsbetrieb, der Musterkollektion im Erzgebirge fertigt, leitet.
Echt?
Dann ein ganz toll, tolle Webwaren machen, also Webverarbeitung, also ganz tolle Kunst, die da stattfindet. Dann haben wir Markus Pester-Weißbach, mit dem ich tagtäglich arbeite, der Kommunikationsdesigner ist und mit dem wir die ganze Sichtbarmachung digital eigentlich stemmen. Und dann habe ich noch meine sehr enge Mitstreiterin Lena Seig, mit der ich die ganzen ästhetischen Forschungsgeschichten, die Selbstversuche mache, aber auch Ausstellungskurationen, Workshop-Konzepte, aber auch Publikationen und mich. Also wir sind vier, aber wir haben so eine Art Schwamm geschaffen mit Lokaltextil in den letzten 2,5 Jahren, der permanent aufnimmt. Von allen Seiten wird er so angetropft tatsächlich. Also es strömt eigentlich von allen Seiten maßgeblich eigentlich immer positiv auf uns ein. Und wir saugen das auf und wandeln das um. Und es ist irgendwie wie so ein, schon ein Inkubator oder sowas.
Und jetzt, ich muss doch mal auf diesen Betrieb, also ihr habt also auch einen Fertigungsbetrieb.
Genau.
Oder wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid eigentlich mehr oder weniger sowas wie so ein kleiner Think Tank. Ihr seid da, ihr macht euer Zeug, ihr connectet, ihr seid überall eure Finger drin, kennt jeden und ihr seid wie so eine Bande, wenn man was mit lokalen Textilien machen kann, dann ist die Bande Lokaltextil, mhm, klack, klack, und von dort komme ich eigentlich überall hin.
Genau.
Und meistens richtig.
Genau.
Das ist eure Expertise.
Ja, würde ich schon so sagen. Also auch egal, aus welcher Richtung ich mich vielleicht näher, ne? Wenn ich eher auf die Schätze gehe, dann können wir sagen, wo die Schätze sind.
Was sind welche Schätze?
Schätze sind Musterarchive oder so, ne? Mhm. So bestimmte, eigentlich für so DesignerInnen als Inspiratorium total, mhm, spannende Orte können wir auf jeden Fall nennen. Wir können aber auch für Filmleute sagen, wo ein guter Cast wäre, um dort zu drehen, mhm, weil dort so tolle Maschinen stehen und das Gebäude so spannend ist. Und wir können natürlich auch sagen, wo was gearbeitet werden kann und, mhm, wo Menschen bereit sind, auch in kleineren Serien mit den Menschen, die da etwas wollen, Produktion zu betreiben. Ja? Also wenn ich jetzt einen Anruf kriege von einem Maßschneider aus München, der gerade fertig geworden ist, der ein nachhaltiges Oberteil machen will mit lokalen Materialien, den, mhm, können wir, glaube ich, ganz gut beraten. Und dann können wir aber auch diejenigen beraten, die sagen, wir wollen 5000 T-Shirts aber lokal produzieren mit einer gewissen Vorlaufzeit für ein Festival. Mhm. Das können wir genauso betreuen. Einfach, weil wir die Mittelgroßen und die Kleinen alle kennen und die auch zusammenschließen können, weil eigentlich ist die Branche recht klein und überschaubar. Und eigentlich gibt man sich Mühe, sich gegenseitig da immer wieder aus dem Moor zu ziehen an den Haaren.
Und das heißt, ihr seid wie Agenten in dem Sinne, ne? Also Türöffner, eigentlich das, was man ja auch von Designerinnen und Designern ganz oft ja auch denkt und verlangt, die moderieren Prozesse, ihr kommt rein, ihr connectet Leute und versucht da eigentlich mitzumachen. Aber aus welchen, ich will eigentlich immer wieder auf diesen Muster, wie ist, mhm, das, Musterproduktion nochmal,
ja, ja,
die,
ja,
die bei euch mit angedockt ist.
Ja.
Bevor ich frage zuerst die Frage, erzähl mir mehr von der Musterproduktion, mhm, und dann will ich doch nochmal frech fragen, gestaltest du noch?
Okay, also erst die Musterproduktion. Mhm. Das ist das Studio O&N, heißen die. Die, mhm, sitzen in Jahnsdorf. Das ist, ja, bei Chemnitz und bei Stolberg. Das ist ein Betrieb, der, wenn man da hinkommt und sagt, ich möchte für Hunde Bademäntel entwickeln, können sie uns helfen mit Materialdesign und Schnittgestaltung, Umsetzung, alles. Ich brauche in einem Jahr 800 Stück. Dann kann der Betrieb das machen.
Hundebademäntel.
Zum Beispiel.
Ist das ein blödes Beispiel oder ist das wirklich
so? Ist tatsächlich so. Es gibt, also das Spannende an diesem Betrieb ist, wir Hove Zweisbach betrieben, mhm, haben unser Modelabel mit denen gearbeitet. Die haben für uns alle Kollektionen genäht. Und die sind total spannend gewesen, weil sie, egal was wir uns erdacht haben, umsetzen konnten. Und das ist heute so geblieben. Die Dame ist in Rente gegangen vor 5, 6 Jahren. Und Frieda hat dann den Betrieb übernommen. Mhm. Und hat aus der Lehre heraus, eigentlich Professor gewesen für Modegestaltung, hat aus der Lehre heraus gesagt, so, nee, ich brauche jetzt wieder Aktionen. Wir reden immer so vom, wir wollen mal was hinstellen wieder so. Ne? Also es macht einfach Spaß, was hinzustellen. Mhm. Und das ist jetzt diese Manufaktur sozusagen. Und da kann jeder kommen, der will, und seine Kollektionen umsetzen.
Aber warum heißt es Musterproduktion? Muster im Sinn von bemustern oder Muster im Sinn von Pattern?
Prototyp. Also im Sinne von Prototypen. Ne? Mhm. Also das geht von 0 bis 500 total einfach da. Und wenn die Stückzahlen größer werden, geht das auch. Aber, mhm, die ehemalige Chefin hat für große Häuser produziert, auch nach der Wende, und hat die Erfahrung gemacht, dass man sich niemals nur auf 1 Sekunden fixieren sollte, weil es ganz schnell vorbeigeht.
Ja.
Weil die Produktion ganz schnell offgeshort wird. Mhm. Genau. Und deswegen ist es ein sehr facettenreicher Betrieb, der neben Hundebademänteln auch Musterserien oder richtig auch Kollektionen fertigt für Kinder oder für Pferdedecken gibt es auch. Dann gab es Schlittenhundhandschuhe, die müssen ganz, ganz speziell gearbeitet sein. Und es sind wirklich auch Entwicklungen, die da stattfinden, Prototypisierungen, die dann aber auch in Reihen gehen können.
Und das ist ein Betrieb, den stellt man sich wie einen richtigen Textilbetrieb vor. Da sind Menschen, da sind Maschinen, da sind Menschen an Maschinen, da sind Menschen im Lager, da sitzen Menschen in der Buchhaltung, so ein richtiger,
genau,
mittelständischer,
genau,
Betrieb.
Genau. Also da sitzen Leute an Nähmaschinen, Damen, und dann sind da auch Leute an Bügelmaschinen bereiten auf. Dann gibt es eine Dame, die den ganzen Tag nur dafür sorgt, dass die ganzen Fädchen abgeschnitten sind, damit die Sachen sauber aus dem Haus gehen. Also es ist auch ein wahnsinnig hoher Qualitätsanspruch. Feiere ich noch heute, wie unsere Kollektionen noch aussehen. Ich habe ja noch Stücke davon, die ich selber anziehe. Also es ist einfach eine wahnsinnig hohe Qualität. Und sehr besonders, dass es das so gibt, weil eben Webware verarbeitet wird, was ein Unterschied ist zu Jersey, also zu elastischer Ware. Da brauchst du andere Maschinen, können die auch. Aber Webware ist speziell, weil das ist wirklich schon Schneiderkunst.
Erzähl mehr.
Ja, Ernsthaft? Ja, bitte. Also da geht es dann wirklich darum, dass so Blazer gefertigt werden oder richtig Kleider, die eng sitzen müssen, ne? Oder Abendkleider und so. Das können die da alles.
Man muss einfach doof nachfragen. Aber Webware, also ein Jersey wird doch aber auch gewebt.
Nee, ein Jersey ist ein Strick. Also es ist tatsächlich eine Mini-Strickmaschine, sind das sozusagen. Mhm. Also Mini, ne? Die Masche ist Mini, aber die Maschine ist mega groß. Mhm. Können wir uns auch gerne mal angucken. In Lebenbach-Oberfrohna wird ganz viel Jersey gestrickt. Rundstrickmaschinen sind das, die sind wie so ein Raum.
Ah, doch, das habe ich schon gesehen. Genau. Das sieht aus wie so ein Reaktor.
Genau, richtig. Ja. Genau. Und dann gibt es kleinere, die machen Socken und eben größere, die stricken Schläuche für Kleidung. Die muss man dann aufschneiden und so. Und genau, und das ist was anderes als Webware. Die findet auf Webstühlen statt, wird auf Webstühlen, ne? Also da ist Kette Schuss die Thematik und ist natürlich anders zu verarbeiten. Also ist einfach ein völlig anderer Schuh, ein völlig anderes Kleidungsstück. Genau. Okay. Also das ist wirklich krass durchspezialisiert, die Branche auch. Ne? Und das Schöne an dem Betrieb ist auch, also was wir in Fernost, sage ich jetzt mal, haben, die Problematik in Bangladesch oder Pakistan, in vielen Betrieben nähen ja die NäherInnen immer nur eine Naht den ganzen Tag. Also es ist total öde und langweilig, weil da natürlich irgendwie 10.000 Stückzahl durchgeballert werden und dann immer nur die Armkugel genäht wird. Und das ist total langweilig für so eine Näherin. Und in dem Betrieb bei uns, in Jahnsdorf in unserem Partnerbetrieb sozusagen, werden ganze Kleidungsstücke von Frauen genäht. Komplett. Und das ist total aufregend natürlich, weil man wirklich noch schneidert. Mhm. Und weil es eben nicht so, ist eine wertschätzende Arbeit dann auch für die Person. Was ich glaube, was auch ein politischer Akt ist, tatsächlich so zu arbeiten und arbeiten zu lassen und Arbeit so zu ermöglichen. Weil das ja ganz, ganz viel mit Persönlichkeit und mit persönlichem Wahrnehmen zu tun hat, was ich da tue und wie ich das tue und tun darf.
Ja, das ist eine Frage, die mich eh lange beschäftigt oder immer wieder gerade beschäftigt, ist die Frage der sozialen Verantwortung durch Design oder was ist Social Design und wo gehören wir als Gestalterin hin und wo hört es auf und wo fängt es an? Meine Frage ist trotzdem noch die, wie viel gestaltest du denn da noch selbst? Also hast du noch eine Entwurfspraxis? Ich will darauf hinaus, weil es ja gestaltend ist, was du tust. Hm. Das ist ja nicht Gestaltung. Aber ja, ich will so ein bisschen rausfinden, warum du es als Designerin tust, was du tust. Und ob da was inhärent Designerisches drin ist, das es dir ermöglicht, das zu tun, was du tust.
Ich glaube, das ist einfach eher wie so Forschung im Kopf. Also Design ist das auch, denke ich. Das ist ganz wichtig, dass man Design da loskoppelt von irgendwelchen Dingen, die dastehen müssen und irgendwie aussehen müssen. Sondern ich glaube, dass das was mit Denken zu tun hat. Und das ist schon irgendwie, das ist ja Prozesse, Dinge, Materialien, Form und alles gleichzeitig denken und auch Pflanzen oder so. Also wenn wir Pflanzen irgendwo hinstellen, ist das für mich auch ein Akt von Wahrnehmung und Gestaltung, wie ich die sehe, wie ich die finde. So. Also das ist ja alles und warum ich die finde und wieso ich die jetzt genau da will. Also das hat schon alles was mit Design zu tun, denke ich. Und ich finde auch ich finde es eigentlich nicht schlimm, auch mal eine Runde zu drehen, die nichts mit Modedesign als solchem zu tun hat, sondern auch da wieder dahin zu kommen. Ne? Also das ist wie Schleifen drehen um die Thematik Textil und Mode. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Also ich bin ziemlich froh, weil das ist spannend. Alles andere finde ich so ein bisschen, klar, das Kollektion machen ist super spannend. Aber das Ganze drumherum zu verstehen, das ist, finde ich, fast noch viel spannender. weil das bedeutet, dass man noch viel, viel krasser gestalten kann, noch intensiver.
Du schaffst dir also einen Gestaltungsspielraum.
Ja, hundertprozentig.
Genau, aber ich finde dann, aber als du vorhin gesagt hast, dass es für das Designen von Jeanshosen keine Designer mehr braucht, eine spitze These, aber ich folge dir jetzt mal, und du jetzt aber, also ich finde das, und jetzt als Gestalterin bei Lokaltextil Netzwerkarbeit machst, ist es ja total interessant, dass du sozusagen den Gestaltungsbegriff von den tatsächlichen Artefaktproduktionen der Kleidung oder des Textils hin auf ein komplett systemisches Level erweiterst. Mhm. Gibt es aber etwas, und ich glaube, das ist eben, wo ich vielleicht das ein bisschen anders sehe als du, dass Design eben nicht nur Denken ist, sondern dass es ein Loop ist, eine Schleife natürlich, zwischen ich externalisiere mir ein Ergebnis hin durch meine Hände oder durch die Tätigkeit, schaue es mir an, redefiniere es im Kopf wieder und verändere es wieder mit meinen Händen. Also dass dieser Gestaltungsprozess eigentlich da ist. Und hast du das aber in dieser systematischen Ebene auch noch, dass du sagst, okay, dieses iterative Prototyping, Varianten bilden, abprüfen, gucken, checken, verändern, neu ausrichten, dass das noch mit drin ist? Oder kommt eine andere Ebene, eine planerische oder irgendwie mit rein, die deine Designkompetenz fast schon verringert, weil es eine andere Kompetenz ist, die vielleicht auch jemand hat, der nicht Designerin oder Designer ist?
Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, dass es viel mit Zulassen zu tun hat und Aushalten gerade, was ich mache. Und weil ich glaube, dass das eben weniger Gott ist als Design. Also für mich hat das was mit, ich mache das, ist ja ein sehr egozentrischer Akt.
True.
Also und das habe ich ehrlich gesagt tatsächlich wenig gemacht in den letzten Jahren, einfach weil ich das vielleicht gar nicht mehr so spannend finde. Ich habe eher reagiert und ich finde das kann man glaube ich auch, man kann auch Design Reaction machen oder Reaction Design.
Reactive Design.
Ja, Activism Design nennen wir das auch ganz oft oder Bildungsdesign ist das für mich. Also ich finde das ist ja ein komisches Wort so, ne, Design. Also es ist halt einfach nur etwas anders, für mich ist es etwas anders denken und immer wieder, klar, wende ich das immer wieder hin und her. Und klar kann mir ein Raum, in dem ich ein Design mache für eine Ausstellung, eine Kuration, das hat aber nicht mehr viel mit Mode zu tun, aber vielleicht doch, vielleicht ist es trotzdem drin, ja. Der Raum kann mir ganz, ganz viel immer wieder anders sagen und ich glaube, das finde ich auch so spannend, dass egal, was ich sehe, dass es irgendwie so durch meine Arbeit auch mit Lokaltextil jetzt so eine Art Milliarde von Zugängen mehr hat. Und das finde ich total, es hat auch was mit Design zu tun, denke ich. Und ich glaube, das ist schon auch die Art und Weise, wie hier ich belehrt wurde in Modedesign. Es war ja sehr Autorendesign, Autorinnendesign. Und es hat mir aber natürlich ganz, ganz viel Sicherheit gegeben in meinen Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch sowas. Ja? Also, dass man einfach sagen kann, das ist jetzt so und das sieht gut aus so und ich will das jetzt so. Ich bin sicher damit. Und es kann aber auch sein, dass ich in 3 Wochen sage, es muss weitergehen.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch eine natürliche Entwicklung. Ne? Das auch als du gesagt hast, was du vorhin meintest, dass der Job, die Tätigkeit, die Branche so viel von dir verlangt, dass du sagst, okay, nee, auch aus einem gewissen Selbstschutz und gleichzeitig aber auch eine Hinwendung zu vielleicht spannenderen Themen. Ne? Also ich glaube, das, was mir aufgefallen ist und warum ich das auch so super finde, was ihr da macht, ist, dass es eben so eine Akribie in der im Herausgraben von fast aus den Augen verlorenen Kompetenzen ist, die ihr da macht, ne? Die ja dann wiederum überhaupt erst neue in Reshoring überhaupt erst ermöglicht, ne? Wenn man eben weiß, okay, na, in Limbach-Oberfrohna steht eine Schlauch-Jersey-Strickmaschine. Und in, du hast das auf diesem einen Vortrag erzählt, dass es bei Chemnitz eine riesengroße Maschine gibt, mit der man sogar Kunststoff verweben kann,
in Frankenberg.
Wo man, wenn man so Sommer, Sommer-Skisprungbahn gibt. Da sind ja so Kunststoffmatten drauf und die können dort produziert werden. Sei voll abgefahren. Ich dachte, ich habe noch nie mehr darüber Gedanken gemacht, wo das herkommt. Sicherlich. China.
Ist auch für China gemacht, ne? Also das sind auch Kompetenzen, die eben diese alten Maschinen, die tatsächlich aus Karl Marx stammt, ja. Also das sind ja Maschinen, die da gebaut wurden und auch heute noch gebaut wurden. Und also eine Ingenieurskompetenz auch, also das finde ich auch so. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Modedesignerin mal sage, dass ich Ingenieurskompetenz feiere ohne Ende. Also diese Jacquard-Webstühle oder eben diese Rutenwebstühle, die diese Polyester oder ich glaube, es sind Polyethylenbahnen weben können. Es ist ein Irrsinn. Also es ist erhaben, was da passiert. Ne? Und das hat, dass ich als Modedesignerin jetzt Maschinen total schick finde, das hätte ich jetzt mir auch also gar nicht so unbedingt gedacht, aber das ist das Spannende, genau. Das ist der Reiz.
Und hast du da eigentlich so einen gewissen Lokalpatriotismus mit drin? Also man hört ja den du hast ja so einen Schlack auch in der Stimme. Und jetzt geht es bei dir auch um so sächsische Lokalproduktion und das hat ja auch was sehr Lokales damit drin. Ist da mehr dahinter noch?
Nee, gar nicht. Also wir sind schon sehr weltoffen, hungrig.
Natürlich.
Weltoffenheitshungrig. Ne? Also ich finde das nämlich total schwierig. Das ist eine Debatte, die ich oft in meinem Kopf auch habe. Dieses hat ja was von Protektionismus alles. Ne? Und hat auch was von, aber es ist nicht, also es geht uns nicht um regional. Also Regionalität ist was anderes als lokal.
Aha, erzähl doch mal.
Das finde ich ist ganz wichtig. Naja, das Lokale und das, was wir tun, ist, wir gehen in Selbstversuche, die sagen, wir wollen etwas so lokal wie möglich machen. Das heißt, wir lassen auch zu, dass es in Baden-Württemberg jemanden gibt, der das besser kann oder der das kann. Und in Sachsen gibt es das eben nicht mehr. Und genauso vernetze ich auch Leute aus Hamburg. Ja? Mhm. Oder gehe über den Tellerrand nach Europa und mache eben auch zum Beispiel liebend gern einen Austausch oder gehe in Austausch mit Leuten, Textilingenieuren in Bangladesch oder in Pakistan. Also das es hat nichts mit Regionalität zu tun.
Aber wo ist denn da der Unterschied? Mhm. Also reiner Unterschied zwischen, für mich ist ja lokal kleiner und regional ein Stückchen größer.
Mhm. Aber lokal ist überall für mich. Und klar ist Region auch überall, aber lokal kann für mich im textilen Denken überall sein. Also
aber
ich
dann
kann,
machen die das doch, dann macht das doch H&M auch lokal in Bangladesch.
Wenn sie in Bangladesch auch einen Laden hätten und nur dort und dort die Sachen, die sie dort produzieren, auch verkaufen würden und dort auch die Ressource sourcen würden und dort auch spinnen, stricken, veredeln würden, ja, dann wäre das toll. Dann wäre H&M echt interessant und vielleicht würde ich dann auch mal mit dem Schiff versuchen oder mit dem Zug hinzukommen, damit ich dort einkaufe. Mhm. Aber es ist was anderes, ne? Also.
So verstehe ich es. Okay.
Und wir haben ja zum Beispiel diese T-Shirt-Serie da, das ist unser Selbstversuch, T-Shirts, im Prinzip nichts anderes als Leinen anbauen, bloß der Versuch eben irgendwie an Baumwolle so nah wie möglich ranzukommen und es gibt Versuche in Brandenburg, aber da ist es noch nichts, was man nutzen kann und es gibt auch Projekte mittlerweile auch in Spanien, aber auch noch nichts verfügbar und das nächste, was man kriegen kann mit Zertifikationen, die auch ein eigenes Thema sind.
Baumwolle,
genau, ist in der Türkei. Auch schwierig, ja. Also wieder ein schwieriges Thema, wie kommen wir an die Ressource Faser, Baumwolle. Und bei unserem T-Shirt ist das eben 2400 Kilometer entfernt und das ist das weiteste weg, was wir da hatten und was wir aber transparent offenlegen und sagen, ja, es ist eben so.
Und das ist dann die Türkei?
Das ist die Türkei. Und das kommt nach Dietenheim eben in Baden-Württemberg und wird dort sortiert und versponnen. Und kommt dann zu uns und wird hier gestrickt und veredelt.
Und das heißt, das ist sozusagen für euch wie so eine Art Prototyping. Da wird versucht, so, das ist das, was, also das geht nach euren Kriterien, ist das, was möglich ist.
Ja, und dann gibt es aber natürlich wahnsinnig viele Leute, die da auch forschen zu Baumwolle zum Beispiel. Und sicherlich könnte man da noch viel, viel tiefer reingehen. Aber es ist wirklich so, also einfach ein Selbstversuch. Wie kriegen wir es hin? Wie lokal kriegen wir es hin? Ja. Was ist möglich?
Das ist cool.
Genau.
Und ich glaube, da finde ich, wird aus eurem, aus, wird, dann ist mein Vergleich falsch, euch als eine Art von Think Tank zu sehen. Das ist ein blödes Wort und es war schnell geschossen, aber weil dadurch kriegt ihr ja dieses Making mit rein. Und ich glaube, das ist ja ein total wichtiger Abgleich. Und da passiert es eben nicht nur im Kopf, sondern das ist eine Sache, die erst klar wird, also wird aus einer Vorstellung oder einer Behauptung kann ja jetzt ein Beleg werden und sagen, hier, so geht es. Hey, ich zeig dir, es geht. Ne? Ich kann ein T-Shirt machen. Guck mal, hier ist es.
Genau.
Und jetzt dann würde ich aber sagen, wenn Baumwolle so problematisch ist und so schwer zu kriegen, dann noch einen anderen Stoff, zum Beispiel Leinen oder Hanf oder irgendwie sowas.
Und, voll.
Ihr habt letztes Jahr, also im Jahr 2022, ein eigenes Versuchsfeld auch aufgemacht, um eigene Sachen anzubauen. Aber Baumwolle konntet ihr dann nicht anbauen.
Nee, ist genau aus dem, es ist ganz spannend, weil es genau aus dem Grund haben wir eigentlich schon 21 angefangen, in der Innenstadt Flachs anzubauen, weil wir gesagt haben, Baumwolle ist nicht so lokal zu kriegen. Ich habe selber auf dem Balkon angebaut dann, ist aber nie zur Blüte gekommen und ich habe niemals diese Explosion der Samenhaare gehabt, ne, bei Baumwolle. Es ist einfach unmöglich hier in dem, es ist zu kalt.
Ja, ist zu kalt.
Ist zu kalt und ist zu dunkel und ist zu feucht, also oder halb feucht, also es ist irgendwas, also es ist alles schief und krumm. Es funktioniert hier einfach nicht so richtig. Vielleicht in den nächsten 20 Jahren irgendwann. Jedenfalls haben wir deswegen gesagt, ja, ey, Flachs, lass es uns versuchen mit Flachs. Und das Ding ist aber, durch die Baumwoll-Vorherrschaft und natürlich auch Polyester-Vorherrschaft, Erdöl-Vorherrschaft kann man ja sagen, auf diesem Planeten hat es diese gesamte Flachsindustrie, die lokal mal da war und mit der wir das hätten bestreiten können, total zerschossen. Also es gibt wahnsinnige Löcher in den Lieferketten. Es gibt keine, und es ist interessant, weil es eine spezielle Spinnerei braucht, nämlich eine Langfaserspinnerei, die ist 2006 in Hirschfelde geschlossen worden, die letzte. Ja, und nach China.
Die Spinnerei in Hirschfelde ist eine Flachsspinnerei gewesen.
Genau, das war eine Flachs.
Stimmt, na klar, sagt man ja so.
Ja, und dann gab es eine riesengroße Schwinge. Also da werden die hölzernen Bestandteile aus dem Flachs von den Fasern getrennt. Also wirklich ganz, ganz groß. Alle haben da ihre Flachsernte hingebracht, weil das war sehr rural und sehr, jeder hatte sein eigenes so. In Wiesenbad. Bei Chemnitz auch, ne? Gielenau, Wiesenbad, Erzgebirge, eine Riesenschwinge, alles zu. Haben aber eigentlich noch, ich glaube sogar bis in die 70er, zu DDR-Zeiten geschwungen da. Also Flachs tatsächlich weiterverarbeitet. Und wenn man das dann rausfindet, ne, wir hatten nur 12 Quadratmeter in der Galerie für zeitgenössische Kunst, haben das auch gemacht, weil da drin gerade eine Ausstellung von Johanna Kandel war, Material. Die hat zum Material der Kunst geforscht, Pinsel, Pigmente, aber eben auch Leinwand. Und wir haben eben unsere eigene Leinwand deswegen auch in diesem Garten als Vermittlungstool angebaut. Also wenn man diese Verkopplung hat und dann merkt, auf diesen 12 Quadratmetern kann man das machen. Wir haben am Ende eine 23,5 x 33,5 große Zentimeter große Leinwand, also so ein bisschen mehr als A4 aus 12 Quadratmetern. Rausgewebt, sag ich mal. Habe heute erst berechnet, dass wir irgendwas um die 560 Stunden alleine die Beetpflege und so weiter und diese Weiterverarbeitung gebraucht haben, das zu bestimmten Preisen. Es ist unglaublich, wie teuer diese Leinwand ist, ja, dieses kleine Stück. Aber es ist sozusagen so eine Art, geht das lokal? Na klar geht das. Klar kriegen wir das hin.
Aber die Maschinen sind ja weg.
Genau, aber die Maschinen sind ja weg. Und dann kommt man zu diesen ganzen Debatten und Themen, geht man in die Leinenweberei Hoffmann und fragt, na, wo kriegt ihr denn euer Leinengarn verdammt nochmal her, wenn die alle weg sind, die Maschinen? Ja, naja, es gibt nur noch über Italien oder Belgien oder Frankreich, ne? Und das kommt meist, also wenn es über Italien kommt, ganz oft auch aus China. Ne? Also das
der Stoff. Also das Garn, genau, das sie dann da verweben. Und die, aber wir hatten in Deutschland eine funktionierende Leinenverarbeitungsindustrie.
Ja.
Dann ist die aufgrund des internationalen Marktdrucks, Baumwolle und andere Fasern, gestorben. Dann ist irgendein großer Laster gekommen und aus Rumänien oder aus der Sowjetunion oder aus Südspanien und hat diese Maschinen gekauft und hat die dann dahin gebracht. Aber die sind quasi noch irgendwo, die sind nicht auseinandergebaut und als Schrauben bei eBay verkauft wurden?
Nee, also ich glaube schon, dass es noch eine Menge gibt. Mhm. Also ich glaube, Hirschfelder ist tatsächlich in China aufgebaut wieder. Mhm. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass das mir mal jemand so erzählt hat. Und dass es auch mit vielen Maschinen nach der Wende, es war ja wirklich diese 89-90-Geschichte, krass, so 1,5 Jahre, das, was in Westdeutschland passiert ist, seit den 60er Jahren, ist ja in Ostdeutschland sozusagen dann innerhalb von 1,5 Jahren passiert, so von 360.000 MitarbeiterInnen in der Textilindustrie auf 16.000.
Ja.
Eigentlich so krass über Nacht, ne? Und da ist ganz, ganz viel, weil das gute Maschinen auch waren, also und sind. Ist ganz viel weiter in Benutzung, denke ich.
Aber wenn wir jetzt habt ihr diesen Garten gemacht, ihr habt euren Prototypengarten gemacht und habt Leinen angebaut. Leinen und Flachs ist dasselbe?
Ja, Flachs ist die Pflanze und Leinen wird es, sobald Kette und Schuss sich kreuzen.
Aha.
Ist das eine. Es gibt aber auch Leute, die sagen Leinengarn, also muss es schon im Spinnprozess, wenn ich sozusagen die Flachsfaser verspinne, zu Leinen werden. Also,
okay. Genau. Und also jetzt habt ihr euer Prototypenfeld gemacht, so ähnlich wie den Prototypentest, mit dem ich zeige euch, dass es mit dem T-Shirt geht. Mhm. Machst du jetzt oder macht ihr jetzt bei Lokaltextil im Süden von Leipzig auf einem wie großen Feld ein Prototypenfeld, wo ihr versucht, Faserpflanzen anzubauen, um zu gucken, ob es funktioniert.
Mhm. Genau, das war dann das Jahr danach. Da haben wir sozusagen das Saatgut aktivistisch gewonnen aus der Innenstadt und versucht, es in eine neue Realität zu führen, nämlich im außerstädtischen Raum, im bäuerlichen Raum sozusagen, kann man sagen, und haben versucht, da genau das zu schaffen. Also wir hatten aber wahnsinnig viel Saatgut, weil das ist das Spannende, Saatgutvermehrung macht viel zu wenig Leute, habe ich von einer Spezialistin aus Thüringen gehört, die sagt, es sind viel zu wenig Saatgutvermehrer, aber es ist eigentlich einfach, eigentlich ist es cool, eigentlich ist es ein schöner Job, sollte man sich mal überlegen.
Das
hat auch was mit Design zu tun.
Saatgutvermehrer, du nimmst die Tomate und isst die nicht auf, sondern legst die hin und nimmst die Samen raus.
Genau, und dann baust du an, weil du Sorten schützen willst, weil du alte Sorten schützt, weil du bestimmte Sorten, die besonders viel Flachsfaseranteil haben möchtest und so weiter und so fort. Also total spannendes Feld, wie wir auch wieder rausgefunden haben durch unsere Arbeit. Und diese Flachssamen oder Leinsamen haben wir dann eben in diesem bäuerlichen Umfeld ausgebracht. Und das ist total krass, weil da natürlich andere klimatische Bedingungen herrschen als in der Stadt. Und das letzte Jahr wahnsinnig trocken war. Also es hat einfach mal fast 7 Wochen, glaube ich, nicht geregnet. Und in Brandenburg war es ja auch eine ganz krasse Wasserverknappung. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Weil dann kommen plötzlich Dinge auf die Pflanze zu, die sie gar nicht gewohnt ist, und auf die Saat. Und es gab plötzlich einen Schädling, ein Tier, was die Wurzeln ausgetrunken hat, weil es so trocken war, dass es Durst hatte. Mhm. Ein Erdfloh kannten wir auch noch nicht so. Und er hat eigentlich unsere Ernte dann
dezimiert.
Ja, hat sie eigentlich fast vernichtet, würde ich sagen, weil es ist wirklich nur ganz, ganz kläglich gewachsen. Und es war wahnsinnig heiß und es war krass zu merken, ich packe einen Samen in die Erde und wir wollten ja auch extra nicht gießen, damit die Bedingungen auch realistisch sind.
Ach ja, nicht gewässert.
Nee, weil ich meine, auf einem Feld, da kannst du auch nie wässern.
Doch, klar kannst du auch
nicht wässern. Ja, aber ne, also wenn du bei 30 Hektar bist, wird es echt anstrengend und dann musst du diese riesengroßen Spinnen aufstellen und nee, wir wollten gucken, wie resilient ist die Pflanze. Wie doll schafft die, also wie weit schafft es? Also sie hat es nicht weit geschafft. Genau, und was es geschafft hat, ist Topinambur, den wir gar nicht ausgebracht haben. Der wächst da überall, finde ich auch interessant. Also kann man sich ja überlegen, was man damit macht. Topinambur, super Kartoffelersatz für DiabetikerInnen, perfekt.
Mhm.
Schöne Blüte, vielleicht auch faserig, müsste man nochmal ran. Genau, und das Ergebnis ist eben dann auch ein Scheitern, was ich aber auch total...
Das würdest du sagen, dass das ein Scheitern war?
Nö, vielleicht ist es in dem ästhetischen Forschungsprozess, in dem wir uns immer als Methode bewegen, in dem wir uns die Frage stellen, wie wächst das jetzt hier oder wie wollen wir, was weiß ich, was für Fragen, wir stellen uns da ständig irgendwelche Fragen, da ist ja alles erlaubt und das ist ja das Gute an der Methode. Also es ist egal, was passiert, es ist immer voller Erkenntnisse.
Ja. Genau, da will ich ja nochmal, ich habe das hier nämlich auch noch aufstehen, ästhetische Forschung, Fragezeichen, voll das große Wort.
Das ist die Methode von Helga Kempf-Jansen. Jetzt die 15 Thesen hier auszuklappen, wird echt schwierig, würde ich empfehlen, dann einfach mal nachzusehen. Es geht wirklich darum, dass ich aus einer subjektgetriebenen Frage zu einer Überthematik, wie zum Beispiel wir das hier auch an der Burg gemacht haben mit dem Woll-Thema, also wirklich eine Frage, die ich mir selber zu dem Thema stelle und der gehe ich dann auf den Grund. Und die Frage stelle ich mir, schreibe ich auch irgendwo hin und ich beginne dann, egal wie, mich da reinzubegeben.
Und wo ist das dann ästhetisch?
Das ist im Output auch ästhetisch, ja. Also wie zeige ich das am Ende meiner Forschung? Wie mache ich das sichtbar? Also da kann ich verschiedene Ansätze wählen. Ist es ein Interview? Ist es ein Film? Ist es eine Zeichnung? Ist es eine Fotoserie? Wir hatten hier eine Publikation gemacht, ein Journal eigentlich, was wir gestaltet haben. Und es gab aber auch eine Zeichnerin und eigentlich auch sehr poetische, literarische Äußerungen. Und ja, also es ist sozusagen sehr, sehr ergebnisoffen.
Und ist diese Ausformulierung der nur ein Report oder spielt, kommt das wieder in die in den Wissensproduktionen wieder mit zurück? Also wenn du sagst, das Ergebnis ist dann eben eine Fotoserie oder ein Gedicht oder sei es drum, ne? Ist damit die Forschung mehr oder weniger abgeschlossen oder ist es eben wieder ein Teil, der beforscht wird? Also ist es im Zyklus oder ist es dann erstmal so erledigt? Weil würde ich nämlich die Frage stellen, ist diese Ästhetik-Part der Forschung nur eine andere Form des Outputs oder steckt da noch mehr im Suchprozess mit drin? Also ist der Suchprozess auch ästhetischer?
Das würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, der ist eben auch sehr offen, der Suchprozess. Wir haben das in Greifswald an der Uni gemacht, im Caspar-David-Friedrich-Institut mit Lehramtsstudierenden,
okay.
Grundschuldidaktik, und haben da auch ästhetisch geforscht zur Resilienz. Und das ist im Grunde eine Suche und ein Output gewesen. Und das ist aber tatsächlich mit ästhetischen Mitteln. Also es gab eine ganz tolle Arbeit mit Cyanotopien. Da wurde aber einfach nur ein Apfelbaum beobachtet und geschaut, wie innerhalb von 5 Tagen Blätter fallen oder nicht und Statistiken konstruiert und welcher Lichteinfall. Und das ist, dann ging es aber auch darum zum Beispiel, dass sich Kleiden zu erforschen, indem man sich beraten lässt. Und dann hat man eben aber sehr konsequent, es geht eigentlich auch um intensive, konsequente Forschung sozusagen. Also man geht da richtig rein und das ist richtig anstrengend auch, weil kommt drauf an, wie lange man den Prozess stattfinden lässt.
Es ist in sich aussetzen.
Genau. Im Prinzip performativ vielleicht sogar schon, selbstperformativ auch. Weil wenn ich, die eine Studierende ist wirklich bestimmt in 20 Boutiquen gegangen und hat sich beraten lassen und hat sich ausgesetzt, total. Und hat diesen, also es geht aber dann immer um Dokumentation und um Erkenntnisse, die ich aus diesen Forschungsmitteln und Wegen, die ich auch immer, was auch immer ich da gehe, ja.
Ja, ich verstehe, das ist ein intensives Erfahren.
Sehr,
ja.
Genau.
Und ich glaube, wahrscheinlich ist es ja genau das, ne? Dass eben auch dieses intensive Erfahren, dass es so trocken ist. Du kannst es wissen. Du kannst Tagesschau sehen und wieder hat es nicht geregnet. Du kannst aber auch, bin ganz schlecht mit so Vorstellungen von Größen. Wie groß war euer Feld?
1000 Quadratmeter, also ein Zehntel Hektar. Also 10.000 Quadratmeter sind ein Hektar, finde ich auch so krass. Ne?
Also was? Und wie?
1000 hatten wir nur, 1000 Quadratmeter.
Also 100 mal 10 Meter. Okay.
Ja, und es ist so trocken, dass du, also ich fand das auch krass, es war für mich eine ganz schlimme Erkenntnis eigentlich, weil ich gedacht, also da wollte ich, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, wenn du so Erde nimmst, so einen Klumpen und den so zerkrümelst in der Hand und natürlich kann da nichts wachsen. Na, wie auch? Ja, also wie soll ich denn da in dieses krümelige Zeug was reingeben, was dann, nee, ist logisch, dass das irgendwie nie funktionieren kann. Und dann wird eben so bewusst die Tragweite von Trockenheit und von Dürre und wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt davon abhängig bin. Ne? Also das ist ja, das, ja, der Luxus, den wir haben, ist, das ist eine ästhetische Forschung.
Ja, und ich glaube, was daran Ich will es eigentlich kritisieren, weil ich mir denke, hey, ist doch logisch. Ne? Ist doch, komm, Eva, du weißt es doch, dass es nicht geht, wenn es nicht regnet. Mhm. Ne? Also so,
voll.
Nutzt doch deine Zeit für was anderes. Aber ich glaube, diese intensive Erfahrung ermöglicht es dir und euch ja viel konsequenter zu erläutern und zu erklären und anderen Leuten erfahrbar zu machen, warum denn eben eine bestimmte Art des Handelns mit Lokalität oder mit Kleidung nötig ist. Also,
genau.
Also du kannst sozusagen aus gelebter Erfahrung sprechen. Genau.
Experimental Archaeology oder so. Es gibt so, ne, experimentelle Archäologie.
Ja.
Also sowas ist das ja im Prinzip bloß eben in der Gegenwart.
Eine Frage, die mir gerade aber noch einkommt. Mhm. Schießt ihr aber dieses Experiment nicht eigentlich ins Bein, dass nämlich eine Lokalproduktion von beispielsweise Leine nicht geht?
Total.
Ist Scheiße, total. Aber ihr heißt doch Lokaltextil. Das ist doch
total ja, klar. Und dann ist wieder lokal. So nah wie möglich, ja. Also dann heißt es wieder, wenn ich in Neukirch Leinen bekomme, was aus Frankreich kommt und nach allen Regeln der Kunst durchzertifiziert ist, dann nehme ich die 2800 Kilometer in Kauf. Dann ist das okay. Dann ist auch in der Normandie eben einfach der Ort, an dem Leinen auch am allerbesten wächst, weil dort einfach das Klima am allerbesten dafür ist. Und hier gibt es auch Lösungen und die heißen Hanf. Also, und da ist aber eben die Problematik, wir haben ein Betäubungsmittelgesetz.
Aber und, doch nicht für diesen Nutzhanf.
Ja, der muss aber angemeldet werden. Und das geht landwirtschaftlich und es ist aber wirklich ein Tamtam, ja, bis man da rankommt. Und eigentlich ist das tatsächlich genau für unsere Breitengrade schon seit Friedrich im Großen das Ding.
Na, Hanf, der ganze Brandenburg.
Genau. Ja, Hanf would be it. Und es ist ein Bodenverbesserer, ist eine Bienenweide, ist ein CO2.
Ist eine Bienenweide?
Ja, 16 Bienenarten werden im Süden von Amerika auf den Hanffeldern neu biodivers renaturiert.
Aber das ist doch Windbestäubung.
Ist alles, alles erwiesen, Christian. Ja. Ich kann dir den Artikel schicken. The Guardian hat es geschrieben. Ich bin ganz glücklich gewesen, als ich es las. Nee, also es ist wirklich ein komplexes Ding, ne? Also so eine Pflanze. Es ist mit Flachs auch so, es ist eine komplexe Sache. Es geht ja immer um Multisolving oder Multipurpose. Und das sind diese Pflanzen, Nahrungsmittel und Baustoffe, Fasern, gleichzeitig gut für den Boden.
Aber ist das bei Flachs denn tatsächlich so? Ich hatte das entweder bei euch gelesen oder irgendwo in der B-Literatur, dass Flachs aber den Boden so krass aussaugt.
Das stimmt. Bei Flachs ist es, also bei Hanf ist es hundertprozentig Boden verbessern.
Genau.
Bei Flachs ist es so, dass es, dass man Folgen beachten muss, ganz doll. Und dass man bis
sieben Jahre
warten muss, genau. Also 6 Jahre ist auch okay, bis man wieder neu drauf geht mit Flachs. Also das ist tatsächlich. Es gibt aber einen oberösterreichischen Bauern, den wir getroffen haben während unserer Recherchen. Wir sind da extra hingereist nach Oberösterreich, nach Haslach und haben da gesprochen mit einem, der auf 1,5 Hektar Flachs anbaut und immer im Wechsel, der hat wohl 7 oder 8 Hektar Land und macht eben so ein Wechselmodell.
Ne? Kreiselt sich einmal rum.
Genau, und kommt da aber ganz gut mit durch so. Also der feiert den Flachs ohne Ende. Und der hat uns erzählt, dass es angeblich keine Schädlinge gibt, wie wir dann aber leider, also bei uns gab es dann doch einen Schädling.
Ja, aber der wäre vielleicht auf alles gegangen. Nee, auf den Topinambur ist er nicht.
Nee, auf den Topinambur und auf die Dahlienwurzeln irgendwie auch nicht. Die sind auch alle gekommen. Ja, naja. Aber Hanf, also denke ich, ist die Zukunft. Muss mal noch schnell durchlegalisiert werden und dann, weil es ist ja auch Nutzhanf, hat ja gar kein THC-Gehalt. Mhm. Es wird aber trotzdem, fällt trotzdem komplett unter das Betäubungsmittelgesetz und deswegen ganz, ganz schwer da zu agieren.
Ja, ich habe jetzt gelesen, dass Lauterbach schon den Gesetzentwurf quasi parat hat, den er so mit nach EU-Richtlinien jetzt machen will. Mhm. Ist die Frage, ob das mit dazu passt. Ne? Also ob das dann nicht doch wieder, also ne, klar wird Eigenanbau in bestimmter Größe vom BTMG ja, entkriminalisiert, aber ob du dann, wie viele Hanfpflanzen würdet ihr denn dann anbauen wollen, wenn ihr dürftet?
Ja, wir würden das 100 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, ist ja nur ein Test, ne? Aber es gibt ja mittlerweile schon bäuerliche Kooperativen und Genossenschaften, die sich gründen, die bauen 5 Hektar an. Ne? Das kann man auch mit einem Bauern zusammen, da muss man in der Landwirt-Krankenkasse sein, in der Landwirtin-Krankenkasse, dann ist man auch Landwirt. Und dann kann man das anmelden beim Landwirtschaftsministerium und dann ist es wieder anderen Regeln unterliegen.
Ja, ist klar.
Aber wieder, also muss wieder spezieller Nutzhanf sein ohne THC.
Und haben wir denn die Maschinen, um den Hanf zu bearbeiten?
Die werden in Brandenburg gerade von der Hanffaser Uckermark, wurden welche gebaut zum Ernten erstmal. Das ist nämlich ganz spannend. Wir waren auch auf einer Hanftagung. Es war super interessant. Super. Und da ging es um Erntetechnik, also weil das total verschiedene Techniken gibt und der Hanf natürlich eine wahnsinnige Power hat. Mhm. Also das ist eine krasse Pflanze. Die ist wahnsinnig stark und wahnsinnig, also 4 Meter hoch, ja? Bis zu 4 Meter hoch. Und die zu ernten, da braucht man ordentlich Mähdrescher, aber nicht die normalen, weil die gehen da kaputt.
Also ja, weil es unso verholzt.
Geht dir einfach alles kaputt, genau. Und da gibt es einen Menschen, der Herr Nowotny in Brandenburg, der baut Maschinen, um das zu ernten. Und dann wird das mechanisch tatsächlich oft entfernt, die Bastfaser sozusagen, die um den Holzkern liegt, um den Zellulosekern. Und da kannst du Baustoffe, also super, kannst du super mitbauen, super mit renovieren und alles. Ja. Für die Textil Nutzung brauchst, da hast du recht, wieder die ganze Wertschöpfungskette, die wieder aufgebaut werden müsste. Also da geht es dann tatsächlich um bestimmte Spinnereien und so, die es braucht.
Aber das ist, klingt ja nach einem sehr nischigen Ding. Ne? Könnte nicht einer einfach so eine diese Geräte haben und dann für alle das machen? Gibt's, also wäre das nicht jetzt schon eigentlich wirtschaftlich schlüssig?
Das passiert auch, genau. Das sind so Leute, die das dann vermieten und so auch die Erntetechnik, genau. Das wird dann ausgebucht und dann müssen aber die Landwirte warten, bis der mal Zeit hat und zurückkommen und so, ne? Und ja, es ist natürlich anstrebenswert, dass wir Hanf auf jede Brache ist immer unser Mantra eigentlich. Das Zeug muss überall hin, weil das wahnsinnig viel CO2 aus der Luft bindet und eben eine einjährige Krautpflanze ist und ein wahnsinniges Hochleistungswachstum hat. Wäre super. Also das müsste eigentlich Mainstream werden, ne? Weil man kann damit auch wahnsinnig toll dämmen und ja, man kann auch Papier herstellen. Die Lutherbibel ist auf Hanfpapier geschrieben und ist heute noch in der Lutherstadt Wittenberg in der Bibliothek wunderbar sichtbar. Keine Säure, die das zersetzen kann. Super.
Eva, ich gucke auf die Uhr. Vielen Dank. Voll geil. Du bist der Ritt.
Ich freue mich. Danke, dass ich hier sein durfte.
Klar, super. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen bei den Projekten. Macht ihr dieses Jahr wieder ein Feld?
Ja, dieses Jahr ist Kenaf.
Bitte?
Kenaf. Weil wir keinen Hanf anbauen dürfen in der Innenstadt, bauen wir ein Cannabium Hibiscus an. Eigentlich eine subtropische Pflanze, ist ein krasser Test, den wir da fahren. Und der wird 2 Meter hoch, ist auch wahnsinnig guter Carbon-Farming-Pflanze. Eigentlich einer der höchsten in der Pflanzenwelt. Wir sind gespannt.
Super, in Leipzig.
Ja, ab Mai wieder Galerie für zeitgenössische Kunst. Im Mai geht's los.
Super, ich danke dir. Hurra, ein Design-Podcast der Burg.